Okay. Also, 1. Samuel 29. Und die Philister, die versammelten ihr ganzes Heer bei Aphek. Israel aber lagert sich an der Quelle von Jezreel. Also nochmal. David ist immer noch nicht König, Saul ist König. Sohn Saul ist ein weltorientierter König, Sohn ist in seinem Fleisch ohne Gott, ist zwar irgendwie religiös, Sohn und Gott kommt in seinem Leben vor, aber er hat überhaupt absolut gar keine Beziehung zu ihm. Ne? So ein krasser Gegensatz. Der König, den sich nicht Israel, sondern den sich Gott ausgesucht hat, David. Ein Mann nach Gottes Herzen, sagt die Bibel. Ein Mann, der vielleicht nicht der beste König ist, so einfach von seiner Persönlichkeit her, aber so ein, er hat alles, was ein geistlicher Leiter braucht, ein richtig guter. Sein Herz sucht immer Gott. Ne? So ein Erster, der sagt, nee, ich will nicht weltorientiert leben, ich möchte gottorientiert leben. Ich will nicht menschenzentriert leben, sondern ich will gottzentriert leben. So, und deswegen konnte Gott ihn benutzen. Das war alles. So von seinem Lebensstil her und von seiner Persönlichkeit her war, na, wie ich, so ziemlich schwach. So, aber sein Herz hat immer wieder ausgeschrien nach Gott. So. Aber jetzt wissen wir noch, letztes Mal 27, ne? Erst sagen wir 27, David hatte die Schnauze voll, dass Saul ihn die ganze Zeit gejagt hat, so, und er ist geflüchtet in die Welt, um da zu leben. Und 1,5 Jahre hat er jetzt in der Welt gelebt bei seinen Israels Feinden, den Philistern. So. Und jetzt ist es soweit. So, David hat Land bekommen bei den Philistern, Ziklag. So, mit seinen 600 Männern, so lebt dort, konzentriert sich auf nichts anderes als auf Häusel bauen, Frau, Vieh, die Nachbarortschaften zu plündern und alles zu ermorden, so damit es keine Beweise gibt, so um reich zu werden. So schmeichelt sich beim König ein, belügt ihn, sagt so, ja, ich kämpfe in Israel immer, so und jetzt ist es soweit, die Philister sind in ihrem Riesenkampf gegen Israel. Alle Philister auf der einen Seite, und wir wissen noch, die Philister waren zu der damaligen Zeit so die absolute Militärstreitkraft. So, die hatten die neueste Waffentechnologie aus Griechenland, so, und die waren alle super ausgerüstet, so, mit den neuesten Rüstungen, mit den neuesten Panzern, ne, diese Streitwagen mit diesen Messern dran und sowas, so, also die hatten echt was zu bieten. Und dann Israel. So, die meisten wissen wir noch, so aus irgendeinem Kapitel wissen wir mehr, so, das waren fast alles nur Bauern, so, die hatten überhaupt keinen Plan zum Kämpfen, die sitzen da mit ihren Hacken so, und wollen gegen Elefanten rennen, so ungefähr. So, und jetzt steht es aber da, Israel und die Philister. So, und David hat gesagt, hey, ich kann nicht mehr kämpfen. Ich weiß, Gott hat mich berufen als König, so, aber ich bin müde geworden, darauf zu warten. Ich bin müde geworden, in diesem geistlichen Kampf zu stehen. Ich bin satt. Ich kann nicht mehr. Ich nehme eine Auszeit von Gott. So, vielleicht nicht von Gott, aber von seiner Berufung. Und jetzt sagt der König der Philister zu David, hey, du bist mein treuster Knecht. So, dann kommst du jetzt in unsere Streitmacht mit deinen Männern und wirst gegen Israel kämpfen. So, mal gucken, wie David selbst ist. Und die Philister versammelten ihr ganzes Heer bei Aphek. Israel aber lagert sich an der Quelle in Jezreel. Und die Fürsten der Philister, die zogen vorüber nach Hunderten und nach Tausenden. David aber und seine Männer, die bildeten die Nachhut. Die Nachhut mit Achis. Achis ist der König der Philister. Da sprachen die Fürsten der Philister. Hey, was soll diese Hebräer? Also David. Und Achis sprach zu den Fürsten der Philister. Hey, das ist doch der David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun schon Jahr und Tag bei mir gewesen ist, an dem ich nicht das Geringste gefunden habe, seit der Zeit, da er von Saul abgefallen ist, bis zu diesem Tag. Aber die Fürsten der Philister, die wurden zornig auf ihn. Und die Fürsten der Philister sprach zu ihm, hey, lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinen Ort kommt, wohin du ihn bestellt hast. damit er nicht mit uns zum Kampf hinausziehe und im Kampf uns Widersacher werde. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun, als mit den Köpfen dieser Männer? Ist er nicht derselbe David, von dem sie im Reigen sangen und sprachen, Saul hat seine Tausend erschlagen, David aber seine Zehntausende? Da rief der Achis David und sprach zu ihm, Hey, so wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig. Und in deinem Ausgang und deinem Eingang mit mir im Heer, oh, das gefällt mir wohl, denn ich habe absolut gar nichts Böses an dir gefunden, seit der Zeit, dass du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag. Aber in den Augen der Fürsten, naja, da bist du halt nicht sehr wohlgefällig. So kehr nur um und geh hin in Frieden, dass du nichts Böses tust in den Augen der Philister. David aber sprach zu Achis, Hey, was hab ich denn getan? Was hast du denn an deinem Knecht gefunden seit der Zeit, dass ich von dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht komme und gegen die Feinde meines Herrn des Königs kämpfen soll? Schon krass, oder? Alle wissen, er wird mal König. Er ist gesalbt, er ist von Gott erwählt. Selbst der König von Achis sagt hier noch, hey, dein Gott, wir werden nachher noch ein paar Mal sehen. So. Also irgendwie, obwohl er über anderthalb Jahre da in der Welt gelebt hat, bildlich gesprochen, so ist trotzdem noch für den König klar, er glaubt nicht an unsere Götter, sondern er glaubt immer noch und geht immer noch mit seinem Gott. Ne? Also das ist schon mal echt wichtig. So. Ja, und wir können uns in der Welt verstecken, wir können in der Welt leben, wir können uns um uns drehen und uns darauf konzentrieren, so viel zu schaffen, so uns anzustrengen, so dass wir uns mal ein schönes Häusel bauen können, so dass wir unsere Familie ernähren können, dass wir uns unsere kleinen Spielzeuge kaufen können, die wir gerne alle haben, so also, dass wir Ansehen bekommen, dass wir so vielleicht so einen Status bekommen, dass wir vielleicht sogar ganz nah an diesen Großen der Welt so sind und einen Namen haben, bei den Kleinen. So. Ja, aber egal wie viel du der Welt dienst als Christ, und wir sollen Vorbild sein, ne? Ein gutes Vorbild. So. Aber wir sollen auch in der Welt sein, sagt Jesus. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass wir der Welt gleichförmig werden sollen. So. Denn wir können der Welt gefallen und probieren, dass wir kein Anstoß sind, probieren manche Themen, die gerade nicht so aktuell sind, zu vermeiden, so, können probieren, nicht so direkt zu sein mit unserem Glauben, nicht so, dass wir nicht so radikal rüberkommen als Christen, so, wir können uns versuchen, als Gemeinde anzupassen und uns zu drehen so ein bisschen, dass wir ja, ein besucherfreundliches Image kriegen für Menschen, die Jesus nicht kennen, so, weißt du, aber die Welt wird uns irgendwann enttäuschen. So, und spätestens dann, wenn es um Gott geht. So, weißt du, leg dein Vertrauen nicht in die Macht von irgendeinem Menschen oder einem System oder in deine eigenen Hände. So, leg dein Vertrauen einzig und allein in Gott. Und das ist, was David hier lernen musste. Ich meine, ich kann es verstehen, David war ausgebrannt, David war müde vom Kämpfen, David hat riesen Wunder gesehen, war ein Riesenzeugnis, ne? So, hätte schon lange auf dem Thron sitzen können, auf einem goldenen Thron. So, hat er wohl gesagt, ich lege meine Hand nicht an dem gesalbten Herrn, bis Gott mich einsetzt als König. Und David war immer standhaft und stark, weißt du? Aber jetzt ist er an dem Punkt, wo er sich entscheiden muss, und zwar nochmal. So, möchte ich nur für Gott sein oder für mich? So, ich sag dir eins, die Welt kann uns absolut gar nichts bieten. So, und selbst, weißt du, und wir werden es nie schaffen, und die Kirche hat das versucht und ist kläglich gescheitert, so, wir Christen, wir werden es nie schaffen, Hand in Hand mit der Welt und mit Gott zu gehen. So, es funktioniert nicht. So, Gott hat gesagt, ihr seid ein auserwähltes Volk, ne? Juden sollten es immer sein, deswegen haben sie die Gesetze bekommen, die mosaischen Gesetze und bestimmte Regeln, an die sie sich zu halten hatten. Die hat sie unterschieden von den Rest der Nationen außerhalb von Israel. So, die Juden sollten ein Anstoß sein, die Juden sollten ein Ort sein, so, wo die Welt einfach nicht klarkommt mit und sagt, ihr seid anders. Und genauso sind wir eingefropft in diesen Baum. So, und genauso sagt Gott, wir sind sein Volk jetzt. Und wir sind ein Anstoß, sagt Jesus. So, die Welt hasst euch nicht, hasst nicht euch, sondern die Welt hasst mich. So, hasst euch um meinetwillen. So, weil sie die Wahrheit nicht wollen. So, und was von David lernt jetzt hier, so, dass er diesen Mittelweg nicht gehen kann. Er kann nicht in der Welt leben mit dem einen Fuß und in seiner Verheißung mit dem anderen. Das, was passiert, ist im Endeffekt, dass er zerrissen wird. Und jetzt werden wir die Auswirkungen von seiner Sünde sehen. Und das ist eben das Problem beim Sündigen. Klar hält uns Gott und klar vergibt er uns, wenn wir zu ihm kommen. So, aber das Schlimme an der Sünde ist, so, dass sie immer eine negative Auswirkung hat. So, und dass wir immer Konsequenzen haben, die negativ sind. Und entweder sind die negativ für uns oder für andere. So, aber jede Sünde hat eine negative Auswirkung. Zum Beispiel, weißt du, Gott gibt uns manche Sachen, wo er sagt, hey, lass die Hände davon weg. So, aus einem bestimmten Grund, nicht um uns einzuschüchtern oder uns runterzudrücken, sondern als Schutz. Zum Beispiel meine Tochter, ich baue da ihre Nachttischlampe an, die ist jetzt 3 und jetzt hat sie so langsam das Recht, weil dann kann sie abends ein bisschen noch lesen. So, die liebt das Ding. Also, und ich sage zu ihr, stecke nicht deinen Finger in diesen Schlips rein, wo die Glühbirne ist. Ne? Fass nicht die Glühbirne an, die ist heiß. Das ist eine Regel, die ich ihr gebe. Das ist, ne, eine Art Gesetz. Ey, wehe, du fässt es an. Letztens waren wir da, die Lampe war ziemlich lange an, so, und sie fässt natürlich in diesen Schlips rein und berührt die Glühbirne. Und fängt an zu schreien und zu heulen und zu jammern, so, ist logisch, weil sie hat sich verbrannt. Weißt du? Ja, und so ist das. Gott gibt uns manche Sachen, und es gibt viele, die stehen in der Bibel auch im Neuen Testament für uns, für jeden, zum Beispiel kein Sex oder Ehe oder so ein, keine Ahnung, fallen mir das jetzt nicht ein, ist egal, es stehen ein paar Sachen drin, so ein, und, aber dann gibt es Sünden, so ein, die kann man nicht klar definieren, so ein. Als ich zum Glauben kam, hat Gott zu mir gesagt, so, niemand kann dir sagen, was Sünde ist, außer ich. So, außer die, die ich halt ganz klar sage, das soll mein Volk nicht tun. Weil das tut euch nicht gut, so mit der Glühbirne. So, aber der Rest, zum Beispiel, manche dürfen Filme gucken bis zum Abgasen und das trennt sie absolut gar nicht von Gott. So, in ihnen verändert sich nichts, in ihrer Beziehung nicht, es trennt sie nicht von Gott, so, und da verändert sich gar nichts, negativ. So, und es ist absolut kein Problem, so Filme anzugucken. Andere dagegen, da redet der Heilige Geist ins Herz und sagt so, hey, das ist nicht okay, dass du einen Fernseher hast, oder es ist nicht okay, dass du Filme guckst. So, weil, was würde passieren? Gott weiß es, so, und derjenige würde von Gott weggehen. So, und derjenige würde zu viele schlechte Gedanken haben und einfach durcheinander kommen. Was weiß ich, was da passiert. Wird einen Grund haben. So, genauso Alkohol. Manche Christen dürfen es, andere dürfen es nicht. So, und dann gibt es christliche Gemeinden und Christen, die halt sagen, das darfst du und das darfst du nicht. So, aber das ist Nebensache. Wichtig ist es halt nur, was Gott sagt. Weißt du, und höre lieber drauf und vertraue drauf, wenn Gott zu dir sagt, Hände weg. So, weil du wirst es nicht schaffen, einen Fuß da zu haben, einen Fuß da. So, und trotzdem das komplette Paket zu bekommen. Du wirst das komplette Paket nicht empfangen. So, und wenn du Segen willst, geh den geraden Weg und zwar extrem. Kapitel 30. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter, und das ist übrigens der schlimmste Feind von Israel eigentlich, soweit die haben, das ist wie die Pest, die haben damit immer zu kämpfen, kriegen es nicht los. So wie Ratten eine Kanalisation. So. Die waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen. Und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt. Vom Kleinsten zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer Feuer verbrannt war und ihre Frauen, ihre Söhne, ihre Töchter gefangen weggeführt waren, da hob David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr konnten. Weißt du, David passiert genau das, was er so vielen anderen Dörfern angetan hat in der Zeit, wo er hier in der Welt gelebt hat, bei den Philistern. Weil wir wissen noch, so David ist immer mit seinen Männern ausgeritten, außerhalb vom Philisterland, außerhalb von Israel, und hat bei den Amalekitern und so in dem ganzen Gebiet einfach Städte und Dörfer überfallen, alles niedergemetzelt und getötet, ohne schlechtes Gewissen, um sich zu bereichern. Was denn jetzt passiert mit seiner Stadt, mit seiner Frau, mit seinen Kindern? Nur, dass die Amalekiter viel barmherziger sind als er, die lassen wenigstens alles leben und entführen es nur. Und David kommt an und muss lernen, dass er in der Welt keinen Schutz findet, keinen dauerhaften Schutz. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war, das hat man schon, wo sind wir denn gelandet? Da weinten sie, bis sie nicht mehr konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Vers 5, Achinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk, das wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Aber nicht wegen seiner Frau. Ist lustig, oder? Na, ist egal. So, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Auch meine Frau ist weggeführt, aber meine Kinder. Nee. Gott ist so genial. Weil David ist schwach und lebt im Fleisch. Und das ist nicht gerade seine Glanzperiode hier in seinem Sein mit Gott. Aber trotzdem, Gott hat einen Plan mit ihm. Und genauso wenig wie Jonah seine Berufung entfliehen konnte. Ne? Ab in den Walbauch oder was weiß ich, was das für ein Fisch war. Und dann musste er trotzdem predigen. Genauso wenig David hier. Weil Gott hat gesagt, David, du bist der König, dich habe ich gesagt, du wirst es tun. Und David kann davon nicht wegrennen. Wenn Gott dir mal eine Verheißung gegeben hat, dann kannst du das befolgen. Weil Gottes Wort kann nicht gebrochen werden, Gott kann nicht lügen. Gott kann in die Zukunft sehen. Ich finde es toll. Weil Gott nimmt ihn jetzt sein Zuhause weg. Gott nimmt ihn seine Familie weg. Gott nimmt ihm sein Ansehen weg bei den Philistern. Ne? Es ist übelst demütigend, nicht mitkämpfen zu dürfen als Krieger. War damals so. Ich glaube, heute wäre man froh, wenn der Staat sagt, naja, wir müssen nicht dahin. Aber damals war es eine Schande. Ich glaube, da waren die Männer schon frustriert. Weißt du, David, Gott nimmt das Ansehen seiner eigenen Männer weg. So dolle, dass sie ihn töten wollen. David ist jetzt gerade, hat überhaupt gar nicht mehr. Und das ist cool. Weil was passiert, wenn Gott uns so sehr bricht, dass wir wieder auf dem Boden sind? David aber, der stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Gott lässt zu, dass David dass ihm alles weggenommen wird. Gott lässt zu, dass David gebrochen wird. Einfach nur, weil Gott weiß, das ist der einzige Weg, wie ich mein David wieder zu mir kriege. Und David hat seine Augen jetzt wieder auf Gott. Und das Coole ist, da bleiben sie jetzt auch. Vers 7. Und David sprach zu Abjatar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs, bring mir das Ephod her. Und als Abjatar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich diese Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jag ihn nach. Denn du wirst sie gewiss einholen und du wirst gewiss Rettung schaffen. Ich liebe unseren Gott. Da ist kein Rumgekniepe noch in der Wunde oder so. Da ist ein, okay, du bist wieder bei mir, dann kannst du jetzt weitergehen, oder? sind. Und genauso ist es bei uns. Ich liege so oft am Boden und bin schwach und lasse mich verführen. Oder gehe der Versuchung nach. Und Satan drückt mich auf den Boden und hält mich dort so, dass ich Gedanken habe wie, na, ich kann jetzt erstmal nicht zu Gott gehen eine Weile. So. Oder jetzt muss ich mich erstmal komplett ändern, bis es wieder weitergehen kann. So, ne? So, und dieses Gefühl, dass ich Gott nicht mehr gefalle. So, aber Gott guckt uns, wenn wir sündigen, mit dem gleichen Blick an, wie wenn wir uns richtig entscheiden. Sein Blick ändert sich nicht, weil er sieht Jesus. Der Heilige Geist ist nun ziemlich betrübt, traurig. So, und fängt dann an zu schweigen. Weißt du, und David richtet sein Herz wieder auf Gott und es geht weiter. Und nicht nur das, David richtet nicht nur sein Herz auf Gott, sondern David geht als allererstes wieder zu Gott und sagt, hey, soll ich kämpfen oder nicht? Und das sind damals, als ich Ältester war, bei uns in der Gemeinde so oft Menschen zu mir gekommen, die gesagt haben, so, hey, ich weiß einfach nicht, was Gott da will. Ich hätte so gerne eine Antwort und Klarheit, so, ob das jetzt von Gott ist oder nicht, ob er das will oder nicht, so, aber irgendwie kriege ich keine Antwort. Und wenn du dann gefragt hast, so, hast du mal die Bibel gelesen, hast du mal dein Wort genommen und gefragt und gelesen und geguckt, ob er antwortet, so, dann, nee, so, ich habe mal irgendwie aufgeschlagen oder kam nicht und dann, naja, so, hey, wir haben Gottes Wort. Und das Coole ist, dass es ein lebendiges Wort ist, steht im 19. irgendwo vergessen. So. Also der Heilige Geist nimmt das so und bewässert es, wenn es in unserem Herzen ist, und da muss es erstmal reinkommen. So, und lässt es dann wachsen und Frucht bringen. So. Hey, ich glaube, die beste Möglichkeit, wie wir heute klar wissen können, was ist Gottes Wille und was nicht, ist, wenn du Zeit nimmst in Gottes Wort. Hey, such Gott da. Und warte auf eine Antwort, und eine Antwort kommt immer. So. David hört Gott und David ist gehorsam und folgt Gott. Da fragte David, Vers 9. Da zog David hin, samt den 600 Mann, die bei ihm waren. Und als sie an den Bach Besor kamen, da blieben die Zurückgebliebenen stehen. Und David jagte nach, er und 400 Mann. Und 200 Mann, die zu ermattet waren, über den Bach Besor zu gehen, die blieben zurück. Also die Leute waren 3 Tage schon unterwegs. Logisch, dass die müde waren. Denn der Schock mit den Frauen, dann haben sie geheult, bis sie nicht mehr konnten. So, und die sind einfach fertig. Und dieser Bach hatte zu der Zeit damals Hochwasser und war wie ein reißender Strom. Und den zu durchqueren, oh, da hast du schon echt Mühe gebraucht. Die hatten auch Gerätschaften mit und so. Und die 200 bleiben halt zurück und passen dann auf das Gelübde halt auf. So. Also David weiß hier nicht, wo die Amalekiter sind, das werden wir nachher noch sehen. Also das ist ein riesen Glaubensschritt, den David hier tut. So, weil Gott sagt, gehe, so, und David geht einfach los, obwohl er die Richtung gar nicht kennt. So. Weißt du, jetzt nimmt seine 600 Mann und sagt, hey, Gott hat gesagt, wir werden siegen. Gott hat gesagt, wir sollen losgehen, denen entgegen. So, und wir werden alles wieder bekommen. So, und hey, los Leute, rappelt euch auf, packt die Steine weg. So, und komm, so, und den Feinden nach. Und der geht los, ohne wirklich zu wissen, im Vertrauen. Hey, und wenn du Gott fragst, dann kriegst du oft als Antwort irgendwas, was du nicht verstehst, aber was dir Frieden gibt erstmal. So, und hey, vertrau da drauf und geh weiter. So, und Gott kommt uns immer entgegen. So, und du musst den ersten Schritt tun, damit er den zweiten macht. So, und das ist Glaube. Vers 11. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld liegen. Und den führten sie zu David, und sie gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken, und sie gaben ihm ein Stück Feigenkuchen und 2 Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, da kam er wieder zu sich selbst. Denn er hatte während 3 Tagen und 3 Nächten kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Es ist super barmherzig, was hier passiert. Ich meine, die reiten da und gucken nach Spuren und reiten los und wollen die Amalekiter vernichten. Und dann liegt da irgendwo da hinten auf dem Feld so eine arme Seele. So, kann schon tot sein oder sonst was, 3 Tage nichts gegessen. Wir haben nachher noch sehen, so sein Herr hat ihn zurückgelassen, so ein Bayer todkrank war. So ein. Und bei mir ist es oft so, wenn ich auf Mission bin, so ne, auf meine Privatmission, wenn Gott mir irgendwas gegeben hat, so ein, dann jag ich dem nach, so ein, aber ich vergesse zwar, was hinten ist, aber ich vergesse auch oft, was zu den Seiten ist, auf dem Weg, den ich gehe. So und guck weder nach links noch nach rechts. So und habe jetzt keine Zeit, so und ich muss jetzt Gottesdienst vorbereiten oder was weiß ich. So, und mein Alltag holt mich echt schnell ein und lässt mich blind werden. Und das ist super barmherzig, hier stehen zu bleiben und zu sagen, oh Mann, hey, der braucht Hilfe. Ich bleib stehen und ich kümmere mich erstmal um den. Und die kommen und der kann nicht reden, weil er zu müde ist. So, und die pflegen ihn und geben ihm zu essen und zu trinken. So, und bringen ihn wieder zu Kräften. Und wenn er wieder bei Kräften ist, dann sehen sie, warum er da lag. So, weil Gott ihn dahin gelegt hat. David sprach zu ihm, wem gehörst du? Und woher bist du? Er sprach, ich bin ein ägyptischer Bursche, der Knecht eines amalekitischen Mannes. Und mein Herr, der hat mich verlassen, weil ich vor 3 Tagen krank wurde. Wir sind eingefallen in das Südland der Keretiter und in das Gebiet von Juda und in das Südland von Kaleb und wir haben Ziklag mit Feuer verbrannt. David sprach zu ihm, willst du mich zu dieser Horde hinabführen? Er antwortete, ich schwöre mir bei Gott, dass weder du mich tötest, noch dass du mich in die Hand meines Herrn auslieferst, so will ich dich zu dieser Horde hinabführen. So führte er ihn hinab. Und sie lagen über das ganze Land zerstreut, aßen und tranken und feierten wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda geraubt hatten. Große Party. Jesus hat gesagt, geben ist sinniger daneben. So ein, ja, und es ist super wichtig, dass wir unsere Augen offen halten so ein, für die Situation, die Gott uns ins Leben stellt, weil du weißt nie, was für Auswirkungen die haben. So ein, David bleibt stehen, obwohl er einen wichtigen Feldzug hat, obwohl er seine Frau und seine Kinder und dann im Endeffekt auch sein Leben retten will vor seinen Männern. Also, aber die bleiben stehen. Und die opfern Zeit und die opfern Kraft und die opfern Geld, Material. So, aus Liebe, aus Bereitschaft. So, sie dienen anderen Menschen. Und was passiert? Sie bekommen den richtigen Weg. Hey, schmeißt den Segen nicht weg. So, wenn wir es bei uns passiert, und bei mir passiert es oft, wenn wir es zulassen, dass sich in unserem Leben zu viel um uns selbst dreht, ne? So, und du absolut kein Herz mehr für was anderes um dich drumherum hast, weil du zu eingenommen bist für dich und dich das aussorgt, sodass du müde bist den ganzen Tag, dann verpasst du echt den Segen, den Gott eigentlich hat. Und den Segen, den du sein kannst für Gott. Und David schlug sie, Vers 17, schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, sodass keiner von ihnen entkam, außer 400 Burschen, die auf Kamele stiegen und entflohen. So rettete David alles, was die Amalekiter genommen hatten. Und seine beiden Frauen rettete David auch. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, noch von der Beute irgendetwas, das sie ihnen weggenommen hatten. David brachte alles zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder und sie trieben sie von den anderen Vieh her und sie sprachen, das ist Davids Beute. Und als David zu den 200 Männern kam, die so ermattet gewesen waren, dass sie David nicht nachfolgen konnten und am Bach Besor geblieben waren, da zogen sie David und dem Volk, das mit ihm war, entgegen. Und David trat zum Volk und grüßte sie freundlich. Das ist Davids Beute. Ich meine, ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen. Das war der ganze Besitz aus Ziklag. So mit allen Frauen und Männern und Rinder und Schafen. Und die Rinder und Schafe, die haben schon echt viel Asche gekostet. Das war schon ein Riesenwert. Aber dann noch der ganze Schmuck und das Gold und die Kleider und die kleinen Dinger da. Was weiß ich, was die alles da hatten. So die Playstations und was weiß ich. So dieses ganze Zeug halt, so was wert ist. So von Juda an und durchs ganze Philisterland durch. So, das war ein Riesenschatz, der da war. Und ich meine, David hätte es doch jetzt eigentlich bringen können, oder? Das hätte es doch schaffen können. So ein, wer der reichste Typ gewesen überhaupt. So ein, alles Starbucks-Shops. Und David hat ja 1,5 Jahre nichts anderes gemacht, als drauf zu gucken, reicher zu werden. So ein, ist über Leichen gegangen. Aber Gott hat sein Herz verändert. Ja, und David hat gelernt, ja Mann, so wie was ich den Leuten tue, das kann auch mir passieren. Sondern das ist echt blöd. Das ist nicht ehrbar, das ist nicht gottgemäß. So ist mein Gott nicht. Sondern wir werden mal sehen, wie David jetzt, er macht ein neues Gesetz und das wird bestehen bleiben. Vers 22. Da ergriffen alle Männer Belials unter denen, die mit David gezogen waren, das Wort und sprachen: Hey, weil sie nicht mit uns gezogen sind, da wollen wir ihnen nichts von der Beute geben, die wir gerettet haben. Okay? Außer jedem seine Frau und seine Kinder, na, die können sie haben. Und die können sie, da können sie gehen. Da sprach David: Hey, ihr sollt nicht so handeln, meine Brüder, mit dem, was uns der Herr gegeben hat, der uns behütet und diese Horde, die gegen uns gekommen war, in unser Land gegeben hat. Und wer könnte auf euren Vorschlag hören, sondern wie der Anteil dessen ist, der in den Kampf hinausgezogen ist, so soll auch der Anteil dessen sein, der bei den Geräten geblieben ist. Sie sollen miteinander teilen. Und so geschah es weiterhin von jedem Tag an, und er machte es in Israel zum Brauch und Recht bis zu diesem Tag. Krass, oder? Sein Herz ist absolut verändert. Und seine Männer haben noch den gleichen Blick. So ein, ich will reicher werden, der macht weniger, also kriegt er weniger, hat er nicht so viel Anspruch. Ja, aber David hat mehr Gottesherz bekommen jetzt. So ein, mehr ein gnädiges Herz. So ein, ich werde dir was geben, was du eigentlich dir nicht, was du nicht verdienst. Ich werde dir mehr geben, als du verdienst. Ich werde dir ein Geschenk machen und noch was draufsetzen. So ein, das sind. Er fängt an, wieder ein geistlicher Leiter zu werden. Es sind als geistliche Leiter, gucken ihnen die Männer an und denken nur erstaunt so, ey, das hat es noch nie gegeben, aber es ist cool irgendwie. So, dann wollen wir da folgen. Es ist auch ganz klar für uns heute als Christen, es ist absolut nichts Erstaunliches, weil damals war es halt anders. Aber David hatte das, nee, Jesus hatte so ein Gleichnis von diesen Weingärtnern. Ne? So, die da in Weinberg kommen, die Arbeitslosen, die da auf dem Markt standen, beim Arbeitsamt damals, wo dann dieser Weinbesitzer reinkommt und sagt so, hey, ich brauche ein paar Arbeiter frühmorgens. Und die kommen da hin und arbeiten und sagt so, oh Mann, die sind echt lahm. Geht wieder zum Arbeitsamt, sagt so, hey, ich brauche noch ein paar. Und dann kommen die nächsten mit und arbeiten, war schon mittags und dann wird es abends und denkt so, oh Mann, irgendwie ja, brauche ich noch ein paar Leute. Und dann kommt er wieder hin zum Arbeitsamt, hey, komm mit, und dann kommen die wieder mit, es war schon Abend. Und die haben im Endeffekt nur 1 Stunde gearbeitet. Und im Endeffekt kennen wir ja, wie es ausgeht. Jeder hat das Gleiche bekommen, ein Dinar. Und die beschweren sich so, hey, kann doch nicht sein, seit heute Morgen schuftig hier und macht deine Weintrauben. Echt so durch die ganze Mittagssonne hindurch. Und die da, die kommen eine Stunde lang angedödelt und bekommen genauso viel wie ich. Und er sagt, hey, ich bin gerecht und wenn ich so entscheide, dann ist es okay. Dann hast du zu schweigen. Hey, bei uns soll es genauso sein. Hey, es gibt Missionare, die hat Gott berufen, aufs Missionsfeld zu gehen und alles hinter sich zu lassen. Zu sagen, okay, dann habe ich diesen Monat für meine Familie kein Geld, dann esse nur trockenes Brot. Oder dann kann ich mir das und das diesen Monat nicht leisten. Oder jetzt momentan nicht. Paulus hat gesagt, ey, ich weiß, in Üppigkeit zu leben und ich weiß auch, genau dem Gegenteil zu leben. Nämlich absolut gar nichts zu haben. Hey, und beides ist gut, weil ich gebe mit Gott. Gott hat Leute reingestellt als Diakone und als Älteste und Gott hat Leute als freie Evangelisten reingestellt, die überall unterwegs sind. Was sind das denn die, die wirklich auf dem Schlachtfeld sind? Und die kämpfen. Die kämpfen müssen mit allem, was sie haben. Aber dann gibt es auch Leute in der Gemeinde und die haben ihr Leben und die haben ihr Häuschen und die haben ihre Familie und was weiß ich. Und das ist voll okay, weil dafür sind sie berufen. Die sollen Licht sein für ihre Familie und Licht sein für ihre Arbeit. So. Und da Christ sein und da radikal leben mit Gott. Und radikal Zeugnis sein. So. Das ist schon. Das sind die, die auf die Geräte aufpassen. Hier in dem Bild. So, das sind die, die. Weißt du, die auch was tun. So, das sind die, die im Gebet dabei sind. So, das sind die, die finanziell unterstützen. So, das sind die, die, die sagen, hey, ich will heute putzen oder so. Was weiß ich. Ich werde heute mal sonntags kochen oder Kaffee machen oder Ofen heizen oder mal einspringen für singen, wenn der Pastor nicht singen kann. So, das sind, ja, Gott wird uns den gleichen Anteil geben, wenn wir oben sind. So, und ich habe das oft bei mir gesehen, gerade am Anfang, so, dass ich Christen angeguckt habe und gerichtet habe in meinem Herzen und gesagt habe, so, hey, die sind irgendwie nicht so richtig mit Gott unterwegs. So, weil die nicht ihr ganzes Leben hinschmeißen und radikal als Missionar leben oder so. Das ist total dämlich. So, und wenn du dir die Bibel anguckst und auch das Neue Testament, dann wird uns echt klar, dass die Mehrheit aller Christen ganz normale Gemeindegänger sind. So. Und dass aber davon welche ausgesondert sind, so als Diakone und als Älteste. So. Ja, von daher, so ist cool, dass David das so schnell schaltet. Ich habe da viel länger für gebraucht. Vers 26. Als aber David nach Ziklag kam, da sandte er von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und sprach, hey, seht, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn. Nämlich, denen in Bethel gab er was, denen in Ramoth gab er was, also in Negev, und denen in Jatir, und denen in Aroer, und denen in Sifmoth, und denen in Istemoa, und denen in Rachal, und denen in den Städten der Jachmeliter und denen in der Städte der Keniter und denen in Horma und denen in Bor Ashan und denen in Attach und denen in Hebron auch. Und an allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. Ich bin ja froh, dass er nicht alles drin geschrieben hat. Und es passiert noch was viel Erstaunlicheres. Nicht nur, dass er sagt, okay, ich werde die Beute, die wir haben, aus den ganzen Ländern so ein unter uns 600 hier aufteilen, dann kommen wir trotzdem noch richtig gut raus, sondern er gibt seinen Männern und sich selber nur so viel wie ein Ziklag war und den Rest der Beute, die die Amalekiter woanders her erbeutet haben, den verteilt er auf ganz Israel verteilt. So, bei allen Städten, die für David waren, die ihn aufgenommen haben, die ihm geholfen haben oder denen er noch was schuldete, weil er, was weiß ich, doof war. So, was machen wir mit unserem Besitz? So, und was machen wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat? So, ist es unseres? Und wenn wir mehr kriegen, ja super, dann kann ich mir jetzt noch mehr holen. So, oder gehen wir vor Gott und sagen, hey, das ist deins. Alles, was ich besitze, ist nicht meins, es ist deins. Und ich bin dankbar, wenn ich es ausgeben darf, aber ich will auch dankbar sein, wenn du mich benutzt, um es weiterzugeben. So, ey, so viel wie ich Gott gebe, ich bekomme immer mehr zurück. Also eigentlich ist es ein Segen, mehr Segen zu geben, als zu behalten. So, weil irgendwie kommt viel mehr zurück. So, aber das ist halt eine Vertrauenssache. Und ich finde es echt cool. Vers 31, Kapitel 31. Und dann sind wir fertig mit der ersten Sammlung. Die Philister aber, die kämpften gegen Israel. Und die Männer von Israel, die flohen vor den Philistern. Und viele, vielen erschlagen auf dem Bergland von Gilboa. Und die Philister, die drangen auf Saul und seine Söhne ein. Und die Philister erschlugen Jonathan und Abinadab und Malchishua, die Söhne Sauls. Du kannst beobachten, in einer Gemeinde mit einem geistlichen Leiter sind geistliche Siege. In einer Gemeinde mit einem weltlichen Leiter sind nur weltliche Siege, aber geistlich gesehen immer Niederlagen. So. Israel verliert hier. Und Gott hatte Saul prophezeit durch Samuel, hey, du wirst bald sterben. Ne? Deine Söhne werden bald sterben. So, und dein Haus wird niederfallen. Ich habe ein besseres Haus gefunden. ein Haus, das nach mir fragt, mit mir geht. Und genau das ist jetzt passiert. Saul wird gleich sterben und seine Söhne sind schon tot. 3 von seinen 4 Söhnen. Vers 3. Und der Kampf wurde hart gegen Saul. Und die Bogenschützen erreichten ihn. Und er zitterte vor den Schützen. Ich habe mal so ein Spiel gespielt, so ein Kriegsspiel. Also hier so mittelaltermäßig. Ne? So wo die Bogen kommen und so und die Pfeile und so. Und ich meine, es ist schon Hammer. So ein, die Philister, das waren unzählige. Wie Sand am Meer. Israel, das waren 3000 von Saul seinen 3000 auserlesene Soldaten, die er ausgebildet hat. Der Rest so, ist wahrscheinlich zu Hause geblieben, weil es Bauern waren. So, und wenn die Pfeile auf einen zukommen, so, das ist schon. Also ich bin froh, dass ich nicht damals sie gelebt habe. Jedenfalls, ich verstehe, warum Saul hier zittert. Da sprach Saul zu seinem Waffenträger: Hey, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit. Damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen oder misshandeln. Aber sein Waffenträger, der wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich selbst hinein. Selbstmord. So, genauso ich bezogen, wie er gelebt hat, so genauso ich bezogen, so gestorben. So, also, Hauptsache, ich habe mein Leben in meiner Hand. Und wenn ich es beenden will, dann beende ich es. Also, nein, das ist katholisch. Wenn du als Christ Selbstmord begehst, kommst du nicht in die Hölle. So, es, du wirst als Mörder sterben. Weil es wurscht, ob du jemand anderen umbringst oder dich selbst, das ist Mord. So. Vers 5. Als nun seine Waffenträger sah, dass Saul tot war, da stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starb Saul samt seinen 3 Söhnen und seinen Waffenträger und all seinen Männern an jedem Tag. Und jetzt mal wieder Hammer. So, weil, ich weiß nicht, Gott kann eh alles so blicken, für ihn sind diese ganzen kleinen Kämpfe, die wir haben und auch die großen, so all die Regierungsformen und all das Bla, was noch drum rumkommt, all die Religionen, die mal größer werden, dann wieder kleiner, so das ganze New Age-Denken, was weiß ich alles, so. Weißt du, für ihn ist alles überschaubar und klar und schon fertig. Er weiß genau, was als nächstes kommt, er weiß, kein Mensch kann ihn überraschen. So, für ihn ist es einfach nur, na, wie ein Schachspiel, wie ein, weißt du, er sieht einfach zu, genau das passiert, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste, ich habe euch gesagt, wie es enden wird, und so passiert es auch. So, oh, jetzt haben wir Ozonloch, so wegen FCKW und so weiter, so, ich meine, Gott hat vor über 2000 Jahren schon gesagt, so die Welt wird einfach zugrunde gehen. Überall werden Naturkatastrophen sein, das Klima wird total verrückt spielen, Hungersnöte überall, so ein Kriege überall, so ein Plagen und irgendwelche Krankheiten, die nicht geheilt werden können. So, er hat vor 2000 Jahren schon gesagt, so, hey, genau das muss passieren. Und dann werde ich alles neu machen. So, also, und genauso beruhigt mich das so, und einfach zu wissen, in meinem Leben ist alles, weißt du, Gott schaut da drüber. So, ich brauche nicht mehr zu tun, als ihm zu suchen und darauf zu vertrauen. Auf das, was er sagt. Ja, und dafür brauchen wir echt einen Heiligen Geist. So, wenn der nicht in uns ist, dann werden wir von Gott nicht hören. Dann können wir vielleicht erahnen oder erfühlen, wie Gott ist oder denkt. So, aber wir werden es nicht wissen. Ja, aber wir haben einen Heiligen Geist. Und das ist das, was halt auch wichtig ist, so, dass wir nicht vergessen, uns ihm hinzugeben. Zu sagen, so, hey, erfülle mich mit deinem Geist, Vater. So, ja, komm auf mich, dass ich nicht mehr in meiner Kraft gehen muss, sondern in deiner. Dass ich Siege habe. So, dass ich diesen Blick bekomme, über die Dinge zu schauen. Dass ich den Blick bekomme, der sich erhebt über das, was ich sehen und fühlen kann. Der sich erhebt zu dem, was man nicht sehen kann. Zu dem, was da ist, was wirklich ist. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns zu lernen und zu leiten und zu trösten. So, denn das will er direkt machen. So, weißt du, und es ist immer ein Riesenfehler, wenn wir als Christen diesen Wunsch verlassen und diese Praxis so, hey, Heiliger Geist, lehre mich. möchte nicht nur meinen Pastor hören oder meinen Büchern oder dass das Menschen sagen, sondern ich will wissen, was du sagst. Hey Mann, was kann es Besseres geben als den besten Pastor im ganzen Universum? Was und der will eine Privatpredigt für uns halten, und zwar jeden Tag. Was kann besser sein als Jesus Christus persönlich als Lehrer? Was kann besser sein als Navigationssystem als Jesus Christus, als den Heiligen Geist? Also er möchte uns leiten. Es ist so oft, dass wir an unsere Grenzen kommen oder weil wir kurzsichtig sind, dass wir nicht weiter gucken können als unseren nächsten Schritt, dass wir sofort zu den nächstmöglichen Hilfe rennen. Ne? Entweder wir gehen zu menschliches Wissen im Internet oder in unseren Büchern, gehen zu Freunden oder vertrauen auf unsere Erfahrung, die absolut gar nicht wert ist, weil jede Situation neu und anders ist. Weil manchmal ist es okay, das so zu machen und ein anderes Mal wäre es ein Riesenfehler. Wir haben ein Navi-System bekommen, der uns den Weg leitet. Und zwar zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Das ist der Heilige Geist. Es ist viel cleverer, zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt gerade Richtungsweisung, weil ich habe mich irgendwie verbrannt. Hey, wo geht's lang? Und er will uns leiten, weil das ist seine Aufgabe, deswegen ist er da. Ja, und wir sind so oft müde und so oft an dem Punkt, wo wir sagen, Gott, irgendwie ist es nicht mehr so frisch. Hey, was kann denn besser sein, als Gott selber um uns zu trösten? Als der, der tiefer sehen kann in unsere Herzen als wir selbst. Ja, wir können zu Freunden gehen und wir können in die Gemeinde gehen und wir können uns irgendeinen tollen Liebesfilm angucken oder so, wenn wir Liebeskummer haben. Ich meine, weißt du? Aber was kann tröstender sein als die Wahrheit? Als genau das Wort oder die Worte, die wir in dem Moment brauchen. Nein, die können wir nur von einem bekommen. Also David war nur ein Mann Gottes und ein geistlicher Leiter, weil er das verstanden hat und praktiziert hat. Ich meine, klar, haben wir gesehen, er hatte seine Schwächen, aber die hat er nicht mit Absicht gemacht. Er hat nie absichtlich gesündigt. Irgendwann dann schon, später. Aber im Normalfall hat er nicht absichtlich gesündigt. Er hat nicht mit Absicht in Sünde gelebt. Aber er ist schwach geworden und dann hat er in Sünde gelebt. Aber irgendwie, weißt du, es ist bei uns genauso, hey, Gott führt uns raus, auch wenn wir mal schwach sind. Aber wir müssen uns stärken lassen. Das heißt, dass wir den ersten Schritt machen. Vers 7 bis zum Ende. Also aber die Männer von Israel, die jenseits der Ebene und jenseits des Jordan waren, sahen, dass die Männer Israels geflohen und dass Saul und seine Söhne tot waren, da verließen sie die Städte und flohen. Und die Philister, die kamen und wohnten darin. Und es geschah am folgenden Tag, da kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern. Und sie fanden Saul und seine drei Söhne auf dem Bergland von Gibeah liegen. Da schlugen sie ihm den Kopf ab, zogen ihm seine Waffenrüstung aus und sie sandten Boten in das Land der Philister ringsumher, um diese frohen Botschaften im Haus ihrer Götzen und unter dem Volk zu verkündigen. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Asate, das war so eine Fruchtbarkeitsgöttin, aber seinen Leichnam hängten sie an die Mauer von Bet-Shan. Das ist lustig, jetzt machen sie genau das Gleiche, was David oder Israel mit Goliath gemacht haben, mit dem Riesen der Philister. Genau das Gleiche, ne? Die haben den Kopf abgeschlagen, die haben die Waffen in den Tempel gelegt, zu ihrem Gott. Genau das Gleiche macht die Welt jetzt auch mit dem Riesen. So von Israel damals, ne? Mit Saul. Kopf ab. Und Waffenrüstung und Waffen ihrem Gott geopfert als Zeichen, hey, das ist dein Sieg, du hast für uns gekämpft, du bist der größte Gott von allen. Als aber die Bewohner von Jabes und Gilead hörten, was die Philister Saul getan hatten, dann machten sich alle tapferen Männer auf, gingen die ganze Nacht hindurch, nahmen den Leichnam Sauls und die Leichname der Söhne von der Mauer von Bet-Shan und sie kamen nach Jabes und verbrannten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und sie begruben sie unter der
Tamariske von Jabes und fasteten 7 Tage. Also, das sind echt coole Leute. Also David hat, was sie dann auch nochmal später sehen sollen, er sagt so, hey, das ist der Gesalbte des Herrn. Und er bringt den um, der ankommt und sagt so, ja, ich habe Saul getötet, weil er Hoffnung hatte, so ein Bienchen zu bekommen von David. So ein, was denn, und die in Gilead, so ein, Saul hat die beschützt, so vor den Philistern damals, und genauso kommen sie jetzt in der Weise und ihm die letzte Ehre. Und David wird sie noch erhöhen, deswegen, so Gott wird die noch segnen, deswegen, so ein, was sind, das ist ein cooles Bild für Gnade. Und es ist ein cooles Bild dafür, so ein Tropfchen darauf zu achten, was Gott eingesetzt hat. Ne? Aber ja. Ich beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke für das Beispiel, das du durch David gegeben hast, so dass wir jetzt bei 1. Samuel zugucken konnten, so wie du einen geistlichen Mann aus ihm machst, wie du einen geistlichen Leiter aus ihm machst. So ein Mann, der nach dir fragt und der ja, Menschen bewegt, so in deine Richtung zu sehen und zu gehen. Und ich denke, dass du ihm vergeben hast und ich denke, dass du uns vergibst, dass du uns führst und dass du ja, aus uns Männer und Frauen Gottes machen willst, so, die was bewegen, die Siege haben. Und ich bitte dich um deinen Geist und dass du uns lehrst, dass du uns vergibst, wenn wir uns zu doll um uns dreht. Ich bitte dich, dass du uns aus unserem Zicklack rausholst. Und dass du uns ja, vielleicht nicht so dolle bluten lässt wie David. So, aber wenn wir es brauchen, dann tu das bitte und nimm alles weg. So, lass nicht zu, dass wir irgendwann getrennt von dir sind. Ja. Ich danke für deine Gnade. Amen.